Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
Schaut doch einfach mal vorbei. Ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt ihr uns auch weiter zuhören und wir sehen uns sicher dort.
Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, warum Grandmaster Flash als einer der einflussreichsten Pioniere der Hip-Hop-Kultur gilt und wer die erste Graffiti-Crew der Geschichte war, dann seid ihr hier genau richtig.
Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. So wie immer sitzen an den Mikrofonen in der Hauptstelle im lauschigen Lotte der Chris.
Ja, ganz genau, der sagt euch Hallo und begrüßt auch seinen Kollegen Jan im schönen Osnabrück.
Einen wunderschönen guten Tag euch allen da draußen. Beim letzten Mal habe ich euch eine ganze Menge zum Thema Graffiti erzählt. Wir haben aber schon angekündigt, dass das Thema noch nicht ganz beendet ist und dass es sich mit in die nächste Folge reinziehen würde. Aber wir machen, wie angekündigt, das erste Mal jetzt die Rochade mit den Themen. Denn heute fängt an der Chris mit seinem Thema. Er ist nämlich von Graffiti über Style Wars und Deadly Buddha zu seinem nächsten Thema gekommen. Und danach werde ich als kleinen Exkurs von seinem Thema dann auch nochmal meine restlichen Informationen zum Thema Name-Tagging und Style-Writing aus dem Graffiti-Vortrag zum Besten geben. Und los geht's!
Ja, ich freue mich heute wirklich auf das Thema, denn es ist heute ein wirklicher Pionier, mit dem wir uns beschäftigen können. Es ist nämlich niemand Geringeres als der Grandmaster Flash. Bevor der Grandmaster zum Grandmaster wurde, wurde er erstmal als kleiner Junge geboren, der Joseph Sadler getauft wurde. Und das Ganze was geschehen am 1. Januar 1958 in Bridgetown auf Barbados. Seine Familie emigrierte kurz darauf in die USA und der kleine Joseph wuchs dann im New Yorker Stadtteil Bronx auf. Sein Vater war ein großer Musikfan und ein begeisterter Sammler von Schallplatten. Und der junge Joseph war schon immer davon fasziniert, wie diese schwarzen, runden Scheiben plötzlich zum Leben erwachten und Musik aus den Lautsprechern kam. Und ein weiteres Ding, das für seinen späteren Werdegang sehr interessant war, war die Tatsache, dass Joseph in der Highschool schon die Reparatur von Elektrogeräten erlernte. Und das tat er, weil seine Mutter sagte, lern was mit Elektro, mit Elektrotechnik, das hat Zukunft. Da hast du gute berufliche Voraussetzungen, mach das mal. Und so tat er das dann auch. Nach seinem Highschool-Abschluss begann sein großes Interesse an der allerfrühesten gerade entstehenden DJ-Szene in New York. Ja, er ging auf Partys, es gab plötzlich so Underground-Partys und dort gab es unter anderem einen DJ mit dem Namen Kool Herc, der einer der allerersten Hip-Hop-DJs war. Und er traf halt diese Berühmtheiten, denn berühmt war damals noch sehr, sehr relativ, denn es gab keinen Markt dafür. Es war wirklich etwas, das ausschließlich irgendwo in Kellern, in leeren Läden oder auch mal einfach auf der Straße zelebriert wurde. Und Joseph entschloss sich bald, sich selbst zum DJ auszubilden und DJ zu werden und nannte sich Grandmaster Flash. Es sind jetzt die frühen 70er Jahre und Flash betätigt sich als mobiler DJ. Da denkt man heutzutage, okay, alles klar, der hat also einen Anhänger hinter seinen Kombi geschnallt, hat Sachen da drauf gespannt und ist von Hochzeit zu Hochzeit getingelt. Nein, Mobil-DJ.
So klingt's.
Mobil-DJ war damals echt noch erheblich cooler, denn das hieß einfach, dass er bei Outdoor-Partys oder schlicht und ergreifend auf der Straße im südlichen Bronx seine Platten auflegte und seine Kunst, diese Platten aufzulegen, immer weiter ausbaute. Und im Laufe dieses Jahrzehnts kam es dann auch schon zu Zusammenarbeiten mit Größen wie Curtis Blow oder Lovebug Starsky, also ganz frühen Hip-Hop- und Rap-Stars. In den 70ern war es dann auch so, dass er seine erste Gruppe zusammenstellte. Denn dazu kamen dann der Cowboy, Melly Mel und The Kid Creole. Und der Name dieser ersten Gruppe war Grandmaster Flash and the 3 MCs.
Keith Cowboy. Frühe Hip-Hop-Namen. frühe Hip-Hop-Bandnamen. Wir kommen nachher auch noch zu ein paar schönen. Das ist echt eine wahnsinnig interessante Namenskultur.
Ja, das ganz Interessante ist, das, was man heutzutage verkennt, ist, das, was damals in der Popkultur total hip war, das, was du in den Kinos gesehen hast, waren die ganzen Kung-Fu-Filme. Und da kommen diese ganzen Sachen mit Meister und Großmeister und so weiter her. Das war wirklich einfach gerade in der Popkultur genau das Ding. Wäre es schon irgendwie ein bisschen später gewesen, wären es vielleicht die ganzen Star-Wars-Begriffe geworden. Aber das war das, was gerade angesagt war, was gerade cool war bei den Kids. Und gerade wenn jemand sich unglaublich schnell und unglaublich cool bewegen konnte, war das ganz klar, dass er irgendwo ein Großmeister war. Und der Blitz war dann auch noch gar nicht so fernliegend und so komisch, wie es heute scheint. Wahrscheinlich, ganz sicher ist es ja so, dass du das, wenn du in die 80er Jahre guckst oder in die 90er, wie dann Hip-Hop-Stars hießen, das auch schon wieder komisch klingt, weil das irgendwo immer mit dem Zeitgeist zu tun hat. Jedenfalls der Cowboy, also Keith Cowboy, ist auch interessanterweise derjenige, dem der Begriff Hip-Hop zugeschrieben wird. Ja, denn diese ganze Kultur aus den verschiedenen Elementen, die zu Hip-Hop gehören, wozu wir später noch kommen werden, hat ja diesen komischen Namen Hip-Hop, wo man sich fragt, wie kommt man darauf? Was ist das Ding? Und Keith Cowboy war in seinem Rap von Jazz-Scat beeinflusst. Also sprich die Tatsache, dass im Jazz es ja diese Technik gibt, bei der man keine Worte singt, sondern mit Lauten malt und rhythmisch halt eben also Silben benutzt. Das nennt sich Scat.
Skibidubab.
Ganz genau, richtig. So, und er hatte dann, als ein Freund sich beim Militär einschrieb und er dabei war, ihn so ein bisschen aufzuziehen, das Marschieren von Soldaten lautmalerisch umgesetzt. Und er hat daraus gemacht, hip, a hop, hippity hop, hip, a hop, und hat seinen Freund damit aufgezogen, dass er also bald mit den Soldaten dieses Hip-Hop machen wird. Und das fand er so cool, das ließ sich so gut rhythmisch umsetzen, dass er das fortan immer wieder bei seinen Solo-Parts nutzte und bei seinen Performances in die Songs einwebte und das auch schon ganz früh von anderen kopiert wurde, sodass du halt bei ganz frühen Breakdance und Rap-Geschichten immer wieder dieses Ahib, Ahab, Ahib, Ahib, Ahab. Das wird immer wieder genutzt. Und er ist der Erste, der das Ganze halt letztendlich groß gemacht hat. Und dementsprechend hat er mit seinem kleinen Scat hinterher den Namen für diese ganze Szene definiert. Denn dieses Hip-Hop wiederum wurde von Journalisten aufgegriffen, um am Anfang das Ganze als Sammelbegriff für diese Szene aus Sprayern, Tänzern, DJs, Rappern zu benutzen. Das war am Anfang natürlich auch abfällig gemeint mit, das sind diese Hip-Hop-Kids. Und letztendlich wurde das später halt sozusagen das Trademark und das, was die Plattenindustrie hinter drauf geschrieben hat. Und das Ganze wurde groß und heutzutage ist das Hip-Hop.
Das ist ungefähr so, wie, wir haben es ja auch schon vor ein paar Folgen gehabt, bei der Guillotine, dass der Begriff sich auch hauptsächlich durch die Presse oder mit ordentlich durch die Presse geprägt hat.
Richtig, ganz genau. Und um noch so weiter diese Tatsache, warum das so eine maßgebliche Gruppe war, zu beleuchten war, es ist also nicht nur so, dass er jetzt in seiner ersten kleinen Gruppe den Schöpfer des Wortes Hip-Hop im Grunde hatte, sondern Melly Mel, der andere, war der erste Rapper, der für sich den Begriff MC, also Master of Ceremony, nutzte. Das heißt, auch dieses MC-Ding ist aus derselben Gruppe, wo auch das Wort Hip-Hop letztendlich herkam. Ja, so, und diese Gruppe Grandmaster Flash and the 3 MCs wurde dann später noch von zwei weiteren Rappern ergänzt, die dann tatsächlich auch nach einer weiteren Weile, als sie wieder ausgestiegen sind, dauerhaft besetzt wurden, diese zwei neuen Stellen, und zwar durch Raheem und Raheem kam von den Funky Four und Scorpio. Diese beiden kamen jetzt permanent dazu. Das heißt, es passte nicht mehr mit Grandmaster Flash and 3 MCs. Und so wurde Grandmaster Flash und the Furious Five geboren.
Oh, Furious Five.
Ganz genau. So, und da hat man auch so dieses Ding von, dass das damals noch eine ganz andere Kultur war, denn du hattest das Ding, das war im Grunde wie eine Showgruppe. Du hattest den MC, den DJ, der hinten stand, und du hattest jetzt diese 5 MCs, diese 5 Rapper, die vorne getanzt haben und alle ihre Parts nacheinander runtergebracht haben, und das war noch richtig Entertainment. Ganz klar, weil damals das, aus dem das Ganze hervorging, war dieses Disco-Movement. Das heißt, Leute haben wirklich sehr lustige Klamotten angezogen und haben sich sehr extrovertiert gegeben und haben ganz viel getanzt. Und gerade auch diese Tanz-Battles und sowas, das gab es schon im Disco. Und das wurde jetzt halt auf die Bühne
gehoben. Das sieht man auch in den ganz, ganz frühen Hip-Hop-Videos, dass die eigentlich alle von den Klamotten her wirklich im Disco-Zeitalter sind.
Natürlich, ist ja auch so. Das ist ja genau das, was da gerade ist. Auf jeden Fall, der Grandmaster selbst ist natürlich auch eine wirklich schillernde Figur innerhalb des Hip-Hop, denn er ist einer, der die meisten Techniken im Grunde zur DJ-Kultur beigetragen hat und das DJing innerhalb dieser Hip-Hop-Kultur entscheidend erweitert hat. Die erste Technik, auf die ich jetzt eingehe, nennt sich Backspin-Technik. Bereits Cool Herc hatte erkannt, dass die Partybesucher besonders auf Drumbreaks oder rhythmische Instrumentalstellen in Discoplatten ansprachen. Er unterstützte dies, indem er diese Breaks dadurch verlängerte, indem er eine zweite identische Platte auflegte und dann, wenn der eine Break zu Ende war, den zweiten Break wieder reinfadete. Das machte er allerdings noch relativ ungenau. Das war so ein Ding, das war gar nicht so, da hat er noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, dass man das auch rhythmisch präzise machen könnte, sondern das ist im Grunde eine Geschichte, dann hast du zwischendurch das Mikrofon genutzt und hast was reingesprochen als DJ und hast dann den Loop nochmal abgefahren, um die Leute dabei zu lassen. Es war aber so, dass dann tatsächlich immer wieder rhythmische Breaks passierten. Und Flash nahm sich der Sache an und machte daraus eine echte Kunstform. Denn er übte sehr, sehr viel und bekam richtig ein Gespür dafür und Erfahrung, dass er es hinbekam, diese Wechsel absolut taktgenau zu machen. Dadurch konnte er nahtlose und im Endeffekt unendliche Loops erzeugen. Denn er nutzte halt nicht nur die zwei Platten, sondern er nutzte einen Mischpult, mit dem er crossfaden konnte, also mit dem er von A nach B rüberschieben konnte. Und er nutzte Kopfhörer, damit er die zweite Platte vorhören konnte, während die erste Platte noch lief. Und somit auch dieses typische, ich halte an ein Ohr den Kopfhörer, mit dem ich die eine Platte höre, das andere Ohr ist offen, damit höre ich das, was über die PA rausgeht. Und kann das dann aufeinander synchronisieren. Und wenn ich das richtig gut drauf habe, kann ich damit diesen Break, der jetzt gerade läuft, so lange laufen lassen, wie ich immer ich möchte. Magic. Das war ein Ding, wo wirklich Leute gesagt haben, wow, wie geht das? Denn wir müssen dran denken, das ist eine Zeit, wo sowas wie irgendwie Sampling oder elektronisches Looping absolut nicht mal etwas war, wo jemand drüber nachgedacht hatte, weil das einfach technisch nicht zu machen war. Das heißt,
das konnte sich zu dem Zeitpunkt noch gar keiner vorstellen, wie sowas funktionieren sollte.
Nein, richtig. Weil wir im Grunde ja gerade erstmal dieses Looping hier das erste Mal erfahren. Und es war dementsprechend auch ein Ding, dass die Partybesucher, diese Underground-Kultur besuchten, auch echt gedacht hatten, so wow, der kann irgendetwas, was andere nicht können, keine Ahnung, wie er es macht, er ist ein Meister an den Mischpulten. Ja, so, er nutzte dann auch eine Technik darin, die sich Backspin nannte, und zwar geht es darum, dass wenn die erste Platte abgelaufen ist und er zurück auf diese zweite Platte dann ging, nein, stopp. Falsch ausgesprochen. Wenn die erste Platte ausgelaufen war, auf die zweite Platte rübergefadet hatte, ging er zurück zur ersten Platte und drehte diese zurück. Statt anzuheben und den Punkt wieder zu suchen, hat er im Grunde eigentlich die Spins mitgezählt, wie häufig die Platte vorbeigelaufen war, indem er einen Strich auf das Label gemacht hat. Das heißt, er hat gezählt, wie oft ist es vorbeigegangen und musste jetzt einfach nur entsprechend den Strich so und so viel Rotationen zurückdrehen und war wieder genau am Anfang des Breaks. Das heißt, wir reden hier wirklich von einer Technik, die mit Koordination zu tun hat, mit extremer Konzentration, mit ich achte auf alles, aber dadurch kann ich plötzlich Magie erzeugen. Und brachte dann sogar diese Wachsmalstifttechnik noch weiter, dass er wirklich auf den Platten markierte. Das heißt, du hast dann wirklich die Tatsache, dass du siehst, diese Rille ist gefüllt mit Wachsmalstiften. Ab da, wo sie nicht mehr gefüllt ist, lege ich die Nadel rein. Genau da beginnt das Ganze. Ja, und dementsprechend, wenn ich auch zurückgehe und damit sehr, sehr vorsichtig arbeite, also ganz sanft mit Gefühl arbeite, merke ich, wann der Punkt kommt, an dem ich an den Wachsmalstift ankomme in der Rille. Ja, und somit brauche ich dann nicht mehr unbedingt zu zählen, sondern kann halt eben mit meinen Fingern arbeiten. Sprich,
das ist cool.
Er hat halt wirklich die Plattenspieler zu einem Musikinstrument gemacht, das halt in Virtuosität auch mit einer Geige meinetwegen vergleichbar ist, weil es etwas ist, das du auch lange, lange üben musst, wo du es wirklich in den Fingern hast, wo du ganz viel Gespür und Technik für brauchst. Ja, und das Weitere, was er damit entwickelte, war Phasing. Phasing war das Ding von, du nimmst zweimal denselben Break und du verschiebst ihn ganz leicht und du lässt ihn ablaufen. Dadurch kriegst du denselben Effekt, den du heute mit dem Effektgerät Phaser hinkriegen würdest. Du kriegst plötzlich so ein da drin. Was da allerdings als Effektgerät auch noch nicht da war. Das heißt, er hat diesen Effekt auch das erste Mal hörbar gemacht, bevor ein entsprechendes Effektgerät dafür entwickelt worden ist. Und diese Techniken nannte er zusammen die Quick Mix Theory. Ja? Mhm. So, und er hat aber auch noch eine zweite Technik, nämlich die Clock Theory, in den Hip-Hop gebracht. Und die wird heute als Punch Phrasing bezeichnet. Und dabei wird auf einem Plattenspieler der Beat abgespielt und dabei nutze ich den zweiten Plattenspieler, um kurze Segmente, wie zum Beispiel einen Bläsersatz, beatgenau über den Beat zu legen. Das heißt, ich habe mein und ich mache das, ziehe das da drüber und gehe wieder zurück und gehe wieder genau in den Beat, mache wieder. Dazu muss ich erstens den Plattenspieler zeitsynchronisieren, damit die zweite Platte, die ich habe, in derselben Geschwindigkeit läuft. Das muss ich natürlich auch nach Gespür machen, weil ich habe noch nicht solche Mittel wie Traktor und ein Laptop. Das wird für mich nicht ausgerechnet, sondern das muss ich hören, wann es passt. Und dann muss ich genau wissen, wo dieser Punkt liegt und genau dann kurz rein und wieder rausgehen. Also auch hier ist es eine Sache von, du musst jede Platte genau kennen, Und du musst es dann auch in der Eifer des Gefechts in einem schlecht beleuchteten Partyraum auch hinterher noch so hinbringen. Und natürlich kann man diese Technik dann auch noch kombinieren und sagen, ich nehme jetzt noch Backspin dazu. Das heißt, ich nehme zwei Plattenspiele. Auf beiden habe ich den identischen Beat. Ich mache wieder die Magie mit. Ich lasse immer zurücklaufen, während ich auf dem anderen gerade vorwärts laufen lasse. Und nehme den dritten Plattenspieler, um da meine kleinen Samples, würde man heute sagen, also meine kleinen Einsätze, von abzuspielen. Es gibt noch eine dritte Technik, wo er wirklich derjenige ist, der es groß gemacht hat, der es zu einer Technik heraufgebracht hat, die man nutzen kann, die in der Musik eine entscheidende Rolle spielt. Und diese dritte Technik kommt aber nicht von ihm, sondern sie wurde von Grand Wizard Theodore entwickelt. Ja? Und das ist das Scratching. Und oh, ja. Scratching ist etwas, das Flash dann wirklich dem großen Publikum nahegebracht hat und auch einfach meisterlich eingesetzt hat, denn er hatte inzwischen so viel Fingerfertigkeit entwickelt, dass er das zu einem ganz neuen Level hochbringen konnte, weil er auch wirklich dann gezielt bestimmte Geräusche gesucht hat auf den Platten, die er dann gescratcht hat, um bestimmte Tonhöhen und so weiter zu erzeugen. Und mittels dieser drei Techniken wurde sein DJing zu mehr als einfach nur Platten auflegen. Das war eine echte Performance geworden. Und der DJ war damit auch ein echter Akteur. Er tanzte mit den Tänzern im Grunde, während er seine Platten auflegte. Und das Ganze wurde zu einer begeisternden artistischen Disziplin. Denn er war dann hinterher auch so weit, dass er mit seinen Unterarmen mischte, mit seinen Ellenbogen mischte, mit seinen Handaußenflächen mischte, mit seinen Füßen mischte, hinter dem Rücken mischte und mit allen möglichen Gegenständen, die er gerade hatte, auf den Plattentellern agierte. Also der zu seinen Hochzeiten konnte im Grunde mit egal was irgendwo mit Platten spielen. Aber zurück zu den Furious Five. Denn auch die hatten natürlich irgendwann ihre erste Single. Und diese erste Single hieß Super Rappin' und erschien 1979. 1980 wechselten sie dann zur Plattenfirma Sugar Hill Records und veröffentlichten dort weitere Singles. 1981 dann erschien The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Dieses ist eine im Grunde schon eine EP, weil sie für eine Single eine Überlänge hatte, nämlich es ist eine 7-minütige Solo-Vorstellung von Grandmaster Flashs Fähigkeiten. Das ist im Grunde auch die erste Single, auf der wir Scratchen hören. Denn es gilt als erste Schallplatte, wo Scratchen als Technik drauf zu hören ist. Und er nutzte bei diesem Werk verschiedene bekannte Platten und alle Techniken des DJings, um daraus ein neues eigenes Werk zu schaffen. Und unter anderem ist dort drin Another One Bites the Dust von Queen oder auch Rapture von Blondie. Und diese Verbindung, dass er plötzlich Rockmusik dort mit eingebaut hat, dass er also nicht nur Disco-Breaks benutzt hat, sondern auch andere Kulturen mit einbezogen hat, brachte das Ganze dann dahin, dass Grandmaster Flash und The Furious Five im selben Jahr als Vorband für The Clash gebucht wurden. Und dementsprechend auch dort auftraten und komplett auf absolutes Unverständnis und auf Köpfeschütteln trafen. Denn für die Fans der Briten war das absolut gar nichts. Das war etwas, was wir noch nie gehört hatten. Sie hatten plötzlich diese sechs Leute auf der Bühne, die ganz komische Sachen machen. Die machten die gefühlt da oben gerade Schallplatten zerstören. Und keiner wusste, was das Ganze so richtig sollte. Dementsprechend dieses Crossover in den Rock- und oder Punk-Bereich hat's nie wirklich in der Zeit gegeben. Das war dann erst später mit Run-DMC und Aerosmith möglich.
Aber wenn ich mir auch das Publikum vorstelle, ist das echt schwierig, die in irgendeiner Form zu kriegen. Also du hast da ein Publikum, das The Clash hören möchte. Und auch wenn das dann noch, wenn Hip-Hop, MCing, DJing noch komplett unbekannt ist, ich stelle es mir einfach vor, dass die damit nichts anfangen konnten.
Richtig, das ist auch letztendlich alleine schon wirklich ein kultureller Clash, denn wir sind Ende der 70er, Anfang der 80er. Wir haben immer noch die Tatsache, dass rein von den Jugendkulturen her die schwarze und die weiße Bevölkerung ziemlich nebeneinander her existiert haben. Du hast wirklich so dieses Ding, dass dieses Rock-Ding eher ein weißes Ding war und das Hip-Hop-Ding eher ein schwarzes Ding zum Anfang der Geschichte. Das hat lange gedauert, bis das Ganze dann zusammenlief. 82 dann folgte der größte Hit der Band und das war The Message. Und The Message war ein Elektro-Rap-Song, der von Sugar Hills Haus- und Hofproduzenten Clifton Jigs Chase produziert wurde. Und das Besondere an diesem Song war, dass er etwas gemacht hat, was heutzutage im Hip-Hop durchaus nicht unnormal ist, aber für die damalige Zeit vollkommen ungehört war, nämlich es war eine düstere und realistische Beschreibung der Lebensverhältnisse der überwiegend schwarzen Bevölkerung der Bronx und anderer Stadtteile. Das ist ein Text, in dem von Gewalt, von Drogen und von Armut ungeschönt gesprochen wird. Und wo das echt ein Wagnis war, sowas auf eine Platte zu pressen, weil man nicht wusste, ob es gekauft und vor allen Dingen zunächst erstmal, ob das im Radio gespielt werden würde. Denn damals war es tatsächlich so, du hast Platten verkauft, wenn du im Radio gespielt worden bist. Aber dieser Song traf bei vielen Kritikern den richtigen Nerv. Und der Song wurde als das erkannt, was er eben wirklich ist, nämlich einfach ein Statement. Es ist mehr als einfach nur irgendein Song, sondern es geht darum, wirklich zu sagen, pass mal auf, guck mal, was hier in der Bronx abgeht. Das ist einfach so nicht schön und ich weiß nicht, wie ich das Ganze verarbeiten soll. Denn das ist auch immer wieder, was im Refrain dann vorkommt. Dieser Song wird bis heute wirklich als Meilenstein angesehen. Und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel als die US-Kongressbibliothek 2002 damit begann, herausragende Tonträger zu archivieren, The Message bei den ersten 50 Aufnahmen, die dort ausgewählt wurden, dabei war und auch der allererste Hip-Hop-Titel überhaupt in diesem Katalog sind. Okay. So, The Message hatte aber auch innerhalb der Band Konsequenzen. Das Ganze war nämlich so, dass außer Melly Mel keiner der MCs der Bands auf der Aufnahme zu hören ist. Im Video singt Raheem die Passage, die eigentlich von Duke Booty eingesungen wurde, lippensynchron, aber es ist eben von Duke Booty, also nicht in der Band war, eingesungen worden. Zudem hatte Flash einen Streit mit dem Label Sugar Hill, denn inzwischen war Flash im Film Wild Style aufgetreten und das Label verweigerte ihm die Zahlung jeglicher Tantiemen dafür. Je größer der Erfolg von The Message wurde, desto mehr stiegen dann auch die Spannungen zwischen Melly Mel und Grandmaster Flash, also den eigentlich einzigen Beteiligten aus den Furious Five, die an der Platte dabei waren. Und das Resultat war schließlich der Bruch der Gruppe. Grandmaster Flash, The Kid Creole und Raheem verließen schließlich Sugar Hill und gingen zu Elektra Records und ab sofort agierten sie schlicht und ergreifend unter dem Namen Grandmaster Flash. Melly Mel hingegen gründete seine eigene Gruppe und die hieß ab dann Grandmaster Melly Mel and the Furious Five. So, dementsprechend haben sie also quasi Grandmaster Flash und the Furious Five in zwei Gruppen aufgeteilt. 1987 dann gab es eine Reunion für ein Benefits-Konzert. 1988 gab es ein neues Album von Grandmaster Flash and the Furious Five, was allerdings nicht an den Erfolg anknüpfen konnte. 1989 dann starb Cowboy und die Band zerbrach wieder. 1994 wurde dann nochmal ein Comeback versucht, das ebenfalls komplett erfolglos war. Einen weiteren Lichtblick im Grunde für Grandmaster Flash war dann 1999 eine Zusammenarbeit mit DJ Tomek und Flavor Flav. Denn sie haben dort die Single 1-2-3 Rhymes Galore herausgebracht und diese Single hielt sich in Deutschland 17 Wochen lang in den Top 10. Dann 2007 wurden Grandmaster Flash und The Furious Five als allererster Hip-Hop-Rap-Act in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. 2008 erschienen Flashs Memoiren unter dem Titel The Adventures of Grandmaster Flash, My Life, My Beats. Fun Facts. Auch wenn Grandmaster Flash bei allen Singles von Grandmaster Flash and the Furious Five in den Credits steht, ist Grandmaster Flash auf den meisten Songs, darunter auch auf Freedom und auf The Message, in keinster Weise zu hören. Das liegt daran, dass dort schlicht und ergreifend das ganze DJ-ism eigentlich bei der Studioaufnahme nicht zum Einsatz kam. Das ist ein Ding, das sie einfach auch safe gespielt haben, dass das einfach eine Sache war, durch die Tonbandaufnahmen, durch die verfügbaren Spuren, wurde im Grunde zwar so, wie er sich den Song vorgestellt hat, das Ganze hinterher produziert, aber er ist dort nicht an den Plattentellern zu hören, er singt nichts, dementsprechend, er ist zwar der Namensgeber und er hat das Ganze auch inspiriert und dahin gebracht, was es ist, aber er ist darauf nicht zu hören. Er war selber auch sehr, sehr lange skeptisch, ob überhaupt Hip-Hop jemals auf eine Schallplatte gepresst werden kann, weil er Hip-Hop für eine Live-Performance-Kunstform gehalten hat, also das ganze DJing, dass man gar nicht auf einer Schallplatte letztendlich bannen kann. Und er sah auch viel zu große Probleme damit, dass er ja keine eigene Musik produzierte in dem Moment, sondern er die Musik anderer Leute benutzte, weil er ja grundsätzlich Platten benutzte, die andere Künstler eingespielt hatten. Und erst wirklich das Label hinter Sugar Hill ihm dann ermöglicht hat, so weit zu denken, dass man daraus eben auch Platten machen kann. Im Videospiel DJ Hero ist Grandmaster Flash eine spielbare Figur. Und das Spiel enthält auch einige Mixe, die Grandmaster Flash extra für dieses Spiel erstellt hat. Weiterer Fun Fact: Grandmaster Flash ist gleich in zwei Netflix-Serien ein entscheidender Protagonist. Zum einen ist das die Dramaserie The Get Down, die ich echt jedem empfehlen kann, der sich mal so mit dem Thema früher Hip-Hop und später Disco-Kult auseinandersetzen möchte. Diese Serie spielt 1977 und zeigt die Anfänge des Hip-Hop mit allen seinen Elementen, also dem DJing, dem B-Boying, dem Graffiti, wo wir gleich wieder hinkommen, und dem MCing. Ja, und das in einer Welt, die noch von der Disco nominiert wird. In der Serie ist er der einzige reale Charakter und er wird dort von Marmaduke Ati gespielt. Die Serie gibt auch einen einmalig greifbaren Einblick in die Bronx der späten 70ern und in die politischen, sozialen Zustände damals. Und das ist ganz toll gemacht, weil sogar immer dann, wenn in dieser Serie es Ausschnitte gibt, die auf Fernsehern laufen, sind das Ausschnitte, die damals wirklich im Fernsehen gelaufen sind. Also sie haben immer, wenn es um irgendwelche Brände, um irgendwelche Drogenberichte etc., wirklich auf altes Filmmaterial zugegriffen. Und der eigentliche Look der Serie sieht so aus, als ob es damals spielt. Das ist wirklich fantastisch, ist eine tolle Serie, gibt nur eine Staffel. Kann ich jedem ans Herz legen. Die zweite Serie, in der er entscheidender Protagonist ist, ist die Doku-Serie Hip-Hop Evolution, wo ein junger Journalist wirklich mit allen Größen aus dem Genre spricht und einmal so diese ganze Entwicklung nachzeichnet. Und auch das ist echt sehr guckenswert, auch für Leute, die jetzt nicht irgendwie Hip-Hop-Fans sind, sondern es ist wirklich spannend, wie dort aus dem Nichts heraus eine neue Musikkultur sich entwickelt hat und wie das Ganze dann halt eben zu dem geworden ist, was es heute ist. Also wirklich vom Underground, von der Straße im wahrsten Sinne des Wortes hin halt bis zu den ganz großen Bühnen heutzutage. Ich hatte eben schon mal die vier Elemente des Hip-Hop angesprochen. DJing haben wir jetzt sogar mit Grandmaster Flash gerade ausführlich besprochen, genauso MCing dürfte klar sein. B-Boying, Breakdance, einfach nur ganz kurz das Ding dazu. Ja, Breakdance, wir haben vorhin von Breaks in Discoplatten gesprochen. Richtig, es geht beim Breakdance nämlich nicht darum, wie uns gerne in unserer Kindheit in den 80ern in Deutschland immer erzählt wurde, dass das Bewegungen sind, bei denen das aussieht, als ob der Tänzer gleich zerbricht. Nein, es war das Tanzen auf den Breaks in Discoplatten. Da kommt das Breakdancing her, oder beziehungsweise das B-Boying eigentlich, das Breakdance-Boying oder Break-Boying. Und natürlich das Graffiti. Und dabei natürlich auch Name-Tagging, Style-Writing ist ein entscheidender Punkt, der damals mitging, der mit dieser Kultur groß geworden ist. Und da machen wir jetzt den vollen Kreis zu und sagen, da ist Jan dann wieder bei dem letzten Thema aus seinem Thema Graffiti. Und dafür gebe ich jetzt ab an ihn.
Ja, dank dir, Chris. Dann übernehme ich das mal und führe mal meine Ausführungen zum Graffiti vom letzten Mal zu Ende. Und dann gehen wir doch noch mal einmal zum Style-Writing bzw. zum Taggen. Das Hinterlassen von Namen irgendwo an irgendwelchen Oberflächen ist so alt wie die Geschichte der Graffiti selbst und Graffiti sind so alt wie die Menschheit selbst. Schon bei den alten Ägyptern gab es Zeugnisse dieser Praxis, allerdings natürlich noch nicht in dem Ausmaß, wie es heute der Fall ist. Wirkliche direkte Vorläufer des Graffiti-Writings, Style-Writings bzw. Name-Taggings, wie wir es heute kennen, sieht man zum Beispiel in Österreich. Und zwar ist da das Beispiel Küselak. Im 19. Jahrhundert schrieb der Österreicher Josef Küselak wegen einer Wette an alle möglichen und unmöglichen Stellen seinen Namen. Das ist vom Prinzip her identisch mit dem modernen Taggen in der Writing-Kultur, mit dem Unterschied, er hat kein Pseudonym benutzt, sondern er hat seinen realen Namen einfach hingeschrieben. Ein weiteres Beispiel ist der Satz Kilroy was here. Das ist ein Satz, der wurde im Zweiten Weltkrieg von US-Soldaten an die unmöglichsten und seltsamsten Stellen geschrieben. Aufgrund der Tatsache, dass hier derselbe Name von mehreren Personen gleichzeitig verwendet worden ist, wurde er natürlich wesentlich stärker verbreitet, als wenn es nur einer gewesen wäre. Und diese Vorgehensweise ähnelt eigentlich bereits dem Zusammenschluss von mehreren Writern zu einer Crew.
Richtig.
Das heißt, die erste Graffiti-Crew waren eigentlich die US-amerikanischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg.
Wo du gerade sagtest, wegen einer verlorenen Wette musste ich sofort an Romani Ite Domum denken. Ich hatte sofort.
Menschen genannt Romanes gehen das Haus. Sehr schöner Satz. Richtig los mit dem Style-Writing, wie wir es heute kennen, und mit dem Name-Tagging ging es Mitte der 60er Jahre. Und zwar in Philadelphia. Da begann nämlich Daryl McRae, sein Pseudonym überall in der Stadt hinzuschreiben. Das Pseudonym hieß Cornbread, also Maisbrot. Die ursprüngliche Idee dahinter war, ich möchte gerne die Aufmerksamkeit eines Mädchens auf mich ziehen. Ist ja logisch, Mädchen sind ganz oft der Anfang von dem, oder der Grund, warum Jungs irgendetwas tun. Später wurde das natürlich ein Selbstläufer und er versuchte immer verrücktere Stellen zu taggen, um mehr Berühmtheit zu erlangen. Zum Beispiel schrieb er so sein Pseudonym in Philadelphia im Zoo auf einen Elefanten oder auch auf dem Privatjet der Jackson 5. Zu erwähnen ist auch sein Partner Cool Earl. Cool Earl ist dadurch bekannt geworden, dass er besonders waghalsige Aktionen gemacht hat. Das lässt sich dann auch gut vergleichen mit dem, was der Küselack in Österreich probiert hat. Eine ganz besondere Entwicklung ist Cornbread zuzurechnen, und zwar entgegen der ausschließlich vorherrschenden Gang-Graffiti-Kultur war er in der ganzen Stadt Philadelphia aktiv. Mhm. Und er war auch der Erste, der eine Krone über seinen Tag setzte. Ende der 60er kam dann das Writing und Tagging nach New York. Da hat es auch als eins der vier wesentlichen Elemente der Hip-Hop-Kultur seine Wurzeln. Am 21. Juli 1971 berichtete die New York Times über einen Botenjungen in New York, der auf seinen Botengängen sein Pseudonym Taki 183 in der ganzen Stadt hinterließ. Mutmaßlich hat zwar Junio 204 schon vorher mit dem Taggen in New York angefangen, ist aber aufgrund geringerer medialer Aufmerksamkeit auch weniger bekannt. Das Tagging breitete sich sehr schnell unter den Jugendlichen der Stadt aus und als große Stadt mit vielen Jugendlichen breiteten sich auch die Tags aus. Und die Kids sind mit Markern, Filzstiften und Sprühdosen bewaffnet losgezogen und haben Kürzel, Zeichen oder Pseudonyme möglichst auffällig an Wände, Türen, Bänke und so weiter angebracht. Dadurch, dass es so viele Writer gab, wurden die Tags immer größer und aufwendiger, weil jeder Einzelne musste natürlich irgendwie aus der großen Masse rausstechen und musste einen besonders innovativen Style haben, um sich abzusetzen von der großen Masse. Was auch sich weiterentwickelte, waren die beschriebenen Stellen. Die wurden nämlich immer spektakulärer und Tagger entdeckten dann die Waggons von U-Bahnen als ganz hervorragendes Mittel, den Namen zu verbreiten. Weil in New York ist ja Teile der U-Bahn sind unterirdisch, das gibt es ja in vielen Städten, Teile oberirdisch, das heißt, es fährt auch schon so, dass es jemand sehen kann durch die Stadt. Und es hatte natürlich einen großen Vorteil, gegenüber eine Wand zu bemalen, denn die Wand, die bleibt da, wo sie ist.
Ja.
Und das Tag bleibt da, wo es ist. Mhm. Auf dem Zug fährt das Tag aber durch die Stadt und jeder kann es sehen.
Richtig.
Die nächsten Entwicklungsschritte des Style Writings werden super cool 223 zugerechnet. Und zwar ist der nach der Erfindung des Fat Caps. Fat Caps sind so Aufsätze für Sprühdosen, wodurch ich die Möglichkeit habe, die Farbe anders zu zerstäuben. Also ich kann breitere Linien machen, schmalere Linien machen und konnte also künstlerisch aktiver werden. Also wurden erstmal die Linien dicker. Und Supercool 223 war derjenige, der auf die Idee gekommen ist, die gemalten Buchstaben dann nochmal in einer anderen Farbe zu umranden. Und damit war das Peace als Kurzwort für Masterpiece erfunden. Mhm. Es entwickelten sich dann auch erkennbare Stile in der Art, wie gemalt wurde. Zum Beispiel der Wild Style von Phase 2 oder Broadway Elegant von Top Cat 126. Die bedeutenden Namen aus der Tagger-Anfangszeit in New York lesen sich wie ein Who is Who und keiner weiß, wer es ist. Oder zumindest ich weiß es nicht, nämlich Frank 207, Eddie 181, Hondo 1, Japan 1, Moses 147, Snake 131, Lee der 163. und so weiter. Mhm. Die nächsten Neuerungen waren dann der 3D-Block und mehrfarbige Fill-ins sowie auch die Darstellung von Figuren und Hintergründen, um die Bilder nochmal aufzuwerten. Dieses wurde bereits umgesetzt im Jahr 1974 von Tracy 168, Cliff 159 und Blade. Und es gab dann bald auch erste komplett bemalte Waggons in New York. Eine weitere Erfindung war das sogenannte Throw-Up. Das Throw-Up ist das, was ich malen muss, wenn ich auf einem Abstellhof für U-Bahnen unterwegs bin, der sicherlich kontrolliert wird. Das ist nämlich ein sehr, sehr schnell gemaltes Bild, was auch nicht unbedingt in Perfektion ausgefeilt ist oder nicht so künstlerisch gut ist, wie es der Künstler eigentlich könnte, sondern es geht darum, die Geschwindigkeit, wie schnell kriege ich das auf die Oberfläche. Mhm. Und mit dem Throw-Up waren die grundlegenden Entwicklungen auch schon Mitte der 70er abgeschlossen, die heute immer noch gelten. Natürlich gibt es Dinge, die weiterentwickelt worden sind. Es gibt auch einen riesengroßen Graffiti-Jargon, nenne ich es mal, wo unheimlich viel Terminologie sich gebildet hat. Nach Europa kam das Style Writing 1983 und verantwortlich dafür gilt der Franzose Bandus CTK. Der hat nämlich angefangen, in Frankreich sein Pseudonym überall hinzuschreiben und hat das Ganze damit nach Europa gebracht. Und darum seht ihr auch manchmal diese ganzen lustigen Graffiti da draußen. Das nochmal kurz als kleiner Abschluss in die Richtung des Style Writings, damit wir da nochmal das Thema rund machen und zu einem Abschluss bringen.
Sehr schön. Ja, wie wir auch schon in der vorherigen Folge euch angekündigt haben, arbeiten wir uns ganz langsam auf die Staffelhalbzeit hin, wo wir dann auch eine kleine Pause machen werden. Und bevor wir dann in die zweite Hälfte der ersten Staffel einsteigen werden, wird es eine Metafolge geben. Und dort gibt es dann mal wirklich nichts weiter als Talk über unseren Talk hier. Und ihr habt die Möglichkeit, dort mitzumachen, indem ihr uns schon jetzt eure Fragen reingebt und eure Kommentare. Und dann können wir eure Fragen beantworten, über das sprechen, was ihr uns dagelassen habt. Und ihr könnt uns wie immer kontaktieren, bei uns auf der Webseite, über das Kontaktformular oder auf all unseren Präsenzen in den sozialen Medien. Wir sind bei Instagram vertreten, bei Facebook und bei Twitter. Überall findet ihr uns unter dem Begriff Wixpedition, schnell und einfach. Und selbstverständlich gilt auch immer noch, wer uns auf Apple Podcasts einen Kommentar hinterlässt, der hat auch die Garantie, dass wir diesen lesen werden, und zwar laut und hier im Podcast. Und damit würde ich sagen, werde ich mich für heute aus der Hauptstelle im lauschigen Lotte bereits verabschieden und nochmal an meinen lieben Kollegen im schönen Osnabrück abgeben.
Dank dir, Chris. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Und denkt immer dran, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.